NDR Info. Themen des Tages.
Die komplizierte und gefährliche Lage in der Straße von Hormus. Union und SPD ziehen getrennt Bilanz nach einem Jahr gemeinsamer Regierungsarbeit. Das erste Tunnelelement für den Fehmarnbelt-Tunnel senkt sich in die Ostsee. Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Die Handelsseefahrt im Persischen Golf, sie ist die Geisel des Überlebenskampfes des iranischen Regimes, das von Israel und den USA wochenlang mit Luftschlägen angegriffen wurde und das in der Phase der Waffenruhe jetzt auf die Verhandlungstrumpfkarte Straße von Hormus setzt. Aber jetzt ist die US-Marine sicher, einen Stich gemacht zu haben. Samuel Jakisch in Washington, was genau reklamiert die US-Armee da heute als Erfolg für sich und die Seefahrt?
Na, die USA haben ja am Montag einen zweiten Militäreinsatz begonnen namens Projekt Freiheit mit dem Ziel, die Handelswege vor der iranischen Küste abzusichern, vor allem eben die Straße von Hormus. Und das Regionalkommando CENTCOM, die sagen jetzt, dass da am Montag schon mal zwei US-Zerstörer durch diese Meerenge durchgefahren seien. Und nur deswegen hätten zwei Handelsschiffe unter US-Flagge jetzt dieses Gebiet verlassen können. Dabei seien diese Kriegsschiffe der USA angegriffen worden von der Küste aus. Man habe das abgewehrt. Und das Ganze habe nichts zu tun mit dem eigentlichen Kampfeinsatz der USA dort unten. Gewaltiger Zorn, Epic Fury. Diese Operation pausiert ja gerade, weil eine Waffenruhe gilt. Und die gelte auch weiterhin, sagt das Pentagon. Der Iran sieht das natürlich völlig anders. Der findet, die USA verstoßen hier gerade gegen diese vereinbarte Waffenruhe.
Und das war ja dann kein Schiffsverband, der durch die Meerenge kam wie ein Messer durch die Butter, sondern das war ein Kampfeinsatz mit Gefechten.
Na, das US-Militär sagt, man habe im Rahmen dieser Aktion 6 Schnellboote der Islamischen Republik zerstört. Der Präsident sagte sogar 7 in diesen Tagen. Die Iraner sagen, es waren gar keine, weil es zivile Boote gewesen seien. Wir können das nicht überprüfen. Beide Seiten bestätigen aber, dass es Kampfhandlungen gegeben hat, weil die US-Zerstörer mit Raketen von Seiten Irans beschossen worden sind. Wie das jetzt operativ konkret aussieht, da kommt mir das Pentagon so vor, als wären sie auch sehr bemüht, das unserer Fantasie zu überlassen. Ich lese viel von Schiffsverbänden, von Eskorte, von Geleitschutz. Das hat das Pentagon aber so nie gesagt, sondern der Minister spricht da sehr blumig von einem rot-weiß-blauen Schutzschirm, den man aufgespannt habe. Schiffe müssen dafür nicht im Verbund fahren, kann man auch irgendwie stationär Wache schieben, mit Helikoptern arbeiten. Wir können das operativ nicht einschätzen. Und die Handelsschiffe, die sich darauf verlassen, sollen. Die können das auch nicht wissen. Und deshalb sind sie bisher sehr zurückhaltend, ob sie sich da wirklich hindurchtrauen sollen oder lieber weiter abwarten.
Will die US-Armee das so lange aufrechterhalten, bis alle Schiffe raus sind aus der Meerenge oder bis der Handelsumfang von vor dem Krieg wieder möglich ist?
Tja, das US-Militär steckt da zumindest mal in einer Pattsituation, weil die USA ja sagen, solange wir hier militärisch stark präsent sind, solange sind alle Schiffe sicher. Der Iran sagt nein, solange die USA hier sind, ist überhaupt niemand sicher, erst recht niemand, der mit den USA irgendwie verbündet ist als Handelsnation. Diese Drohung von Seiten Irans ist sehr wirkungsvoll, weil de facto da ja gerade tatsächlich nicht viel los ist mit Schiffsverkehr und die Weltmärkte werden immer ungeduldiger. Die USA ermutigen jeden, auch heute wieder von Seiten des Pentagon, es doch einfach drauf ankommen zu lassen. Aber das Risiko ist eben groß, weil die Küstenlinie sehr lang ist. Betrifft ja nicht nur die Straße von Hormus, diese eine Meerenge, sondern im Prinzip den ganzen Golf von Oman und den Persischen Golf gleich mit. Das alles abzusichern, jeden Angriff auszuschließen, das ist militärisch praktisch unmöglich. Und wie lange die USA da bereit sind, Schutz anzubieten, wie er auch immer aussehen würde, das haben sie auch heute nicht gesagt.
Samuel Jakisch, sind die USA nun noch im Krieg oder wieder im Krieg? Und können der Präsident und sein Verteidigungsminister das weiter auf ihrem Ticket kommandieren und der Kongress schaut zu?
Also semantisch befinden wir uns nicht im Krieg, sondern wahlweise in einer Militäroperation oder in einem Kampfeinsatz oder in einer begrenzten Operation. Das ist so das Vokabular im Pentagon. Donald Trump sagt selbst auch vollkommen offen, ja, das sei vielleicht ein Krieg, aber er nenne das nicht so, weil er ja sonst eine Erlaubnis bräuchte aus dem Parlament. Vor allem weiß er, dass das Wort Krieg sehr schlecht für seine Umfragewerte ist, schlecht für die Wirtschaft sowieso, da ist diese Regierung sehr empfindlich. Dieser Kongress hat hier in Washington derzeit kein politisches Interesse, dem Präsidenten irgendwie reinzufunken. Das ist die politische Realität dieser Mehrheitsverhältnisse gerade. Und der Rest ist ehrlicherweise nur Semantik.
Washington-Korrespondent Samuel Jakisch. Die Reeder, auch deutsche Reeder, sind durch die Kriegshandlungen und die Seeblockaden zwischen Fronten geraten. Führt nun ein sicherer Weg für ihre Schiffe nach draußen? Wie die deutschen Reeder die Lage sehen, dazu aus Hamburg Annette van Kuhwerden.
Man sei vorsichtig optimistisch, sagte ein Sprecher der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd zu NDR 90,3. Hapag-Lloyd ist die größte deutsche Containerreederei. Aktuell sitzen noch 4 Frachter unter Hapag-Lloyd-Flagge im Persischen Golf fest. Insgesamt haben deutsche Reeder 47 Schiffe in der Region mit rund 1000 Seeleuten an Bord, so der Reederverband VDR. Grundsätzlich begrüße man alle Maßnahmen, die dazu beitragen, die freie zivile Schifffahrt herzustellen, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands. Und die Eskorten, die die USA für Handelsschiffe angekündigt haben, könnten dazu beitragen, die Passage durch die Straße von Hormus sicherer zu machen. Dennoch seien viele Reeder zurückhaltend, weil es viele offene Fragen gebe. Etwa, wie konkret Gefahren abgewehrt werden können, etwa durch Minen. Und wie die große Zahl an Schiffen koordiniert werden kann, die durch die Straße von Hormus geführt werden soll.
Am Nachmittag habe ich mit dem Nautiker Dr. Moritz Brake gesprochen. Der Reserveoffizier der deutschen Marine arbeitet am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies in Bonn. Hat sich mit der Eskorte für 2 Handelsschiffe die Lage im Persischen Golf grundsätzlich verändert? Oder war das mehr ein Stunt, um die Märkte in Euphorie zu versetzen?
Ja, ich fürchte, das Problem wird uns eher noch lange begleiten. Also eine einzelne Eskorte mit 2 Schiffen ändert das Grundproblem nicht. Also wir haben ein hohes Risiko nach wie vor für die Handelsschifffahrt. Die Verantwortung dafür bleibt nach wie vor bei den Versicherungen, die das nicht versichern werden. Es handelt sich um ein Kriegsrisiko, das ist nicht versicherbar. Wir haben die Reeder, die dann unter eigenem Risiko ihre Schiffe riskieren. Und wir haben vor allem die Kapitäne, die vor Ort die Verantwortung für das Leben ihrer Besatzung haben. Und die, so viel Geld kann man jemandem gar nicht bezahlen, dass der bereit ist, Menschenleben so aufs Spiel zu setzen. Also letztlich ist es ein Abwägen der Verantwortlichen vor Ort, die dann für sich zum Schluss kommen müssen. Ein Dortbleiben ist möglicherweise riskanter als eine Passage durch die Straße von Hormus. Aber wir reden hier nach wie vor auf der Ebene von Friedenslogik, von kommerziellen Abwägungen. Und solange wir da bleiben, wird die Passage von Hormus sich auch nicht maßgeblich verändern.
Wie stark müsste sich denn die US-Marine engagieren, um Tanker wie in den 1980er Jahren sicher zu eskortieren? Wir reden von sehr vielen Schiffen, die festsitzen und die bei regem Handel auf Vorkriegsniveau ja rein und rausfahren wollen würden.
Genau, also wir reden aktuell über 2 Weizenschiffe, die festsitzen, 20.000 Menschen. Wir reden über ein Vorkriegsniveau von 130 Passagen am Tag. Und das wäre sozusagen eine Rückkehr zu der Vorkriegssituation. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir absehbar da Aussicht haben, auf die Vorkriegssituation zurückzukehren. Das, was hier bestehen bleibt, ist maximal ein brüchiger Waffenstillstand oder ein brüchiger Frieden. Wir sehen, wie sich zwischen der zivilen Regierung Irans und den Revolutionsgarden immer wieder Unterschiede auftun, wo die einen möglicherweise Verhandlungserfolge verkünden, die Öffnung der Straße von Hormus verkünden und die anderen aber sofort das Feuer eröffnen und auch die Bedingungen klar diktieren und sagen, wer hier durchfährt, zahlt Schutzgeld. Und auch nur die, von denen wir das akzeptieren, dass sie überhaupt Schutzgeld zahlen dürfen. Das heißt also, die Revolutionsgarden nehmen sich heraus, zu entscheiden, wer durch die Straße von Hormus geht. Und das ist eine existenzielle Bedrohung, vor allem für die Golfstaaten. Ein Zustand, der so auf keinen Fall bestehen darf und auch von der Region nicht hingenommen werden wird. Und deswegen sehe ich da auch keine Lösung für irgendeinen Friedensdeal, der beinhaltet, dass der Iran diese Kontrolle behalten darf.
Wer hat die Waffenruhe verletzt, die Sie als brüchig bezeichnen? Die USA, die mit Kriegsschiffen in die Meerenge fahren, Schiffe unter US-Flagge begleiten und auch reklamieren, Schnellboote der Iraner dabei versenkt zu haben? Oder der Iran, der diese Boote einsetzt und Hafenanlagen in den Emiraten angreift? Oder beide Seiten?
Also die Waffenruhe ist von Anfang an nie wirklich durchgesetzt worden, denn der Iran hat die Blockade aufrechterhalten. Und diese Blockade ist ein Akt des Krieges, übrigens auch gegen uns gerichtet. Also Europa, europäische Schiffe, deutsche Schiffe sind ja mit betroffen. Die können genauso wenig durch die Straße durch. Das heißt, der Iran begeht einen Akt des Krieges gezielt auch gegen uns. Historisch betrachtet, völkerrechtlich betrachtet, ganz klar. Und wir haben uns aber bisher, genauso wie die Golfstaaten, die ja noch viel direkter betroffen sind, entschieden, darauf nicht militärisch zu antworten. Zu einem Krieg gehören immer zwei. Einer, der angreift, und einer, der sich wehrt. Und wir haben bisher entschieden, uns nicht militärisch zu wehren. Aber wir sind längst Ziel eines Aktes des Krieges seitens des Irans. Und wenn man hier unter diesen Bedingungen, also wenn das Regime in Teheran weiter an der Macht bleibt, die Revolutionsgarden weiter diese Fähigkeit haben, die Straße von Hormuz unter Beschuss zu nehmen, Minen zu legen, wird keine Sicherheit zurückkehren für die Handelsschiffer. Das heißt, den Friedensmodus, den Verkehr, den Vorkriegszustand kriegen wir nicht zurück. Und damit kann man, wenn man überhaupt Passagen durch Hormuz haben will, das eigentlich nur unter der Kriegslogik machen, wenn es um die existenzielle Versorgung von Gesellschaften geht. Und das funktioniert über die Leitung von Handelsschiffen durch Staaten. Man würde also zum Beispiel Schiffe, die da durch müssen, vorher unter die Flagge eines solchen, meinetwegen, Golfstaates nehmen und dann Soldaten an Bord nehmen statt zivile Seeleute und die dann ja unter Dienstpflicht und voller Verantwortung des Staates unter auch Lebensgefahr durch die Straße fahren lassen. Es würden auch nicht alle Schiffe ankommen möglicherweise. Man nimmt Treffer in Kauf, aber man hat dadurch Zugang zum Weltmarkt. Man kann dadurch die Gesellschaft versorgen. Man kann kritische Güter weiter ins Land bringen. Es muss gar nicht jedes Schiff ankommen. Vielleicht wird von drei Schiffen eines versenkt werden. Aber die zwei, die ankommen, sichern die Existenz des Landes. Und wenn wir in dieser Logik sind, dann ist es auch wieder möglich, die Straße von Hormuz zu platzieren. Und es sind die Länder in der Region so vital betroffen, dass das auch in meiner Sicht längst überfällig ist. Also Indien beispielsweise, fehlt es ja an Düngemitteln und wir können absehbar schon jetzt auf eine Hungersnot in diesem Jahr zusteuern.
Wenn das alles nicht gelingt, dann muss aber wieder der Regime-Change für die USA auf die Zielliste, weil nur dann die Wahrscheinlichkeit, dass Geschosse Richtung See gehen, ausgeschlossen werden kann.
Es ist nicht nur ein Thema für die USA, sondern es ist ja vor allem das viel dringendere Thema für die Staaten in der Region.
Sie haben es begonnen und würden es wieder einsetzen, diese Logik.
Die Amerikaner haben zwei Fehler begangen. Diesen Krieg so in dieser Form zu beginnen und ihn dann nicht zu gewinnen. Und mit diesem Scherbenhaufen aber, der daraus resultiert, wir kommen nicht zurück zu diesem Vorkriegszustand der Straße von Hormuz. Mit diesem Scherbenhaufen müssen wir aber alle umgehen, auch wir in Europa. Und vor allem aber noch viel, viel dringender betroffen sind ja eben die Staaten in der Region, die Golfstaaten, aber eben auch Indien, aber eben auch viele andere Staaten in Asien. Also viele Millionen Menschen stehen gerade vor existenziellen Krisen, also mit Lebensgefahr, mit Hunger, mit wirtschaftlichen Katastrophen und übrigens auch mit Auswirkungen, die sich dann hier irgendwann mit Verzögerung ebenfalls auswirken, weil ja von Rohstoffproduktion, Nahrungsmittelproduktion, Absatzmärkten ganz vieles wegbricht. Also wir sind noch gar nicht da angekommen, dass uns klar geworden ist, wie gravierend die Folgen sind und wie sehr die auch uns direkt betreffen.
Sagt Moritz Brake vom Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies in Bonn. In den NDR-Info Themen des Tages. Ein Jahr schwarz-rote Bundesregierung. Heute haben, einen Tag vor dem präzisen Jahrestag, die beiden Regierungsfraktionen im Bundestag Bilanz gezogen. Jede für sich. Die Union nutzte den Nachmittag auch, um Fraktionschef Jens Spahn im Amt zu bestätigen. In Umfragen stehen weder die Spitzenpolitiker noch die Parteien dieser Regierung gut da. Und der Kanzler hat ja am Sonntagabend in der ARD klargemacht, dass seine Geduld mit der SPD zur Neige geht. Jim Bob Nikschas hat am Nachmittag die Statements von SPD und CDU/CSU unter der Reichstagskuppel verfolgt.
91,3% sowie im vergangenen Jahr sind es diesmal nicht mehr. Mit 86,5% wird Jens Spahn erneut zum Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag gewählt. Die Abgeordneten haben ihrem Vorsitzenden damit trotz aller Kritik den Rücken gestärkt. Ein Zeichen der Stabilität in einer Zeit, in der die Bundesregierung nicht sonderlich stabil wirkt. An der Zahl der verabschiedeten Gesetze in den vergangenen 12 Monaten liegt es nicht, stellt der alte und neue Fraktionschef der Union fest.
141 Gesetze in einem Jahr zeigen, diese Regierung, diese Koalition debattiert, aber sie führt jede Debatte eben auch zu einer Entscheidung.
Doch auch Spahn gibt zu, vor allem die Debatten der vergangenen Wochen, unter anderem über Reformen bei Gesundheit und Steuern, waren zu viel des Guten. Spiralen der Selbstvergewisserung in seinen Augen. Da müssten Union und SPD wieder herausfinden.
Das Schöne ist, wir haben uns ja schon mal gezeigt, dass es geht. In den ersten 3 Monaten diesen Jahres waren wir genau in dem Modus. Heizungsgesetz, Migration, GEAS, Tariftreue, Bürgergeld, Wolf. Wir haben viele Fragen intern diskutiert, anschließend gemeinsam vertreten. Und wir haben gesehen, die politische Zustimmung wächst für Union und SPD.
Davon ist nicht mehr viel zu sehen. Während sich Union und SPD öffentlich die Grenzen ihrer Kompromissbereitschaft aufzeigen, wächst in den Umfragen die Zustimmung zur AfD. Deren Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel meint, auch sie persönlich hatte sich vor allem von der Wirtschaftspolitik unter Friedrich Merz mehr versprochen.
Ich gehörte auch zu diesen Menschen, die Hoffnung in eine Kanzlerschaft von Friedrich Merz hatten, dass er einigermaßen steuernd hier eingreift. Und auch meine Erwartungen an Friedrich Merz haben sich enttäuscht. Und er hat sogar noch in den Enttäuschungen Olaf Scholz wirklich überschritten.
Soweit will Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge in ihrer Bilanz zwar nicht gehen, doch auch sie wirft Union und SPD nach einem Jahr vor allem Versagen vor. Bei der Energiepolitik zum Beispiel, beim Klimaschutz und auch beim Krisenmanagement des Kanzlers.
Deutschland taumelt ja ein Stück weit auf den Wellen wie ein Schiff ohne Steuermann. Und das ist in stürmischen Zeiten einfach ein großes Problem.
Aus dem Tritt geraten ist nach einem Jahr Bundesregierung auch die Sozialpolitik, findet Linken-Fraktionschef Sören Pellmann.
Ein Jahr lang sind insbesondere die Reichen und die Überreichen mehr geschont worden, als das in bisherigen Regierungsjahren der Fall gewesen ist.
Diese Kritik dürfte vor allem die SPD hart treffen, betonen die Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Baas bei ihrem Besuch in der Fraktion doch.
Wir sind mit klaren Vorgaben und auch mit klaren Vorhaben in diese Koalition gegangen und vor allen Dingen auch mit einem großen Verantwortungsbewusstsein. Und wir haben auch nicht lange gewartet, sondern wir haben auch direkt, wenn man das vor einem Jahr betrachtet, angefangen, Reformen anzustoßen, auf den Weg zu bringen.
Bisher war dieser Weg für Union und SPD ziemlich steinig. Da sind Regierungs- und Oppositionsfraktionen im Bundestag mal einer Meinung.
Jim Bob Nikschas aus Berlin.
NDR Info. Die Meinung.
Wir haben die verdammte Verantwortung, in dieser Koalition aus der politischen Mitte heraus zu Ergebnissen zu kommen. So erteilte Unionsfraktionschef Spahn auf einer Veranstaltung des CDU-Wirtschaftsrates heute Überlegungen einer Absage, die Union solle in einer Minderheitsregierung Mehrheiten mal mit der SPD, mal mit der AfD suchen und finden. Welchen Beitrag leistete Jens Spahn in Jahr 1 der Koalition zu ihrem Gelingen oder Misslingen? Und was will er auf seinem Posten erreichen? Auch für sich? Der Kommentar von Dagmar Pepping.
Jens Spahn will etwas, ist ehrgeizig. Er traut sich das Amt des Kanzlers zu, das ist kein Geheimnis. Den CDU-Vorsitz erst recht. 2018 mit gerade einmal 38 kandidierte Spahn als Parteichef. Damals noch vergeblich gegen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer, die gewann. Seitdem ist Spahn in Lauerstellung, wartet ab, mit dem Amt des Unionsfraktionsvorsitzenden als Zwischenstation auf dem Weg nach ganz oben ins Kanzleramt. Das Ergebnis seiner Wiederwahl ist eine Ermutigung für Spahn. 86,5% der Stimmen. Das ist zwar etwas weniger als bei seiner Wahl vor einem Jahr, aber dennoch überraschend viel. Denn Spahns Bilanz im zweitwichtigsten Amt im Machtgefüge der Union nach dem Kanzler ist durchwachsen. Vor allem die völlig missglückte Verfassungsrichterwahl im Sommer musste Spahn auf seine Kappe nehmen. Zwischendurch schien sogar sein Stuhl zu wackeln. Berichte über ein beschädigtes Vertrauensverhältnis zu Friedrich Merz, dem Kanzler, machten die Runde. Offenbar gestreut, um Spahn zu schaden. Denn dessen große politische Stärke, der Ehrgeiz, ist vielleicht seine größte Schwäche. Man traut dem 45-Jährigen aus dem Münsterland einfach alles zu. Nicht nur Gutes, auch Illoyalität und Spielen auf eigene Rechnung. Die Wiederwahl als Unionsfraktionschef gibt Jens Spahn eine Chance, sich zu beweisen. Als effektiver Manager der Macht, der Kanzler Merz im Bundestag den Rücken frei hält. Als vertrauenswürdiger Partner von SPD-Fraktionschef Mirsch. Und als Antreiber einer lahmenden schwarz-roten Koalition. Will Spahn irgendwann eine realistische Aussicht auf das Kanzleramt haben, muss er seine Zustimmungswerte deutlich steigern. Kaum ein Politiker ist unbeliebter als er. Und das hat nicht nur mit den teuren Maskendeals als Gesundheitsminister während der Corona-Pandemie zu tun. Das Schlüsselwort lautet Vertrauen. Dieses Vertrauen, das seine Abgeordneten in ihn haben, muss sich Jens Spahn bei vielen Wählern noch verdienen.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping. An der dänischen Küste hat ein gewaltiges technisches Manöver begonnen. Nach und nach wird der Fehmarn-Belt-Tunnel nun Gestalt annehmen, in dem Tunnelelemente in die Ostsee abgesenkt werden. Naturschützer und Rechnungshöfe bleiben skeptisch, aber die Planer sehen in dem 18 Kilometer langen Bauwerk Ein wichtiges, verbindendes Element, nicht nur zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark, sondern für die ganze Ostseeregion. Und heute hat an der Baustelle der eigentliche Tunnelbau begonnen. Darüber habe ich am Nachmittag mit Philipp Kampke in Rødbyhavn gesprochen. Wo dockt dieses Tunnelelement Nummer 1 an? Und wie lange dauert das Manöver?
Also dieses Tunnelelement dockt jetzt und soll in den nächsten Stunden am Tunnelportal in Dänemark andocken. Das ist auf Lolland. Und vom Zeitplan her ist das Ganze noch etwas ungewiss. Da muss man sich so ein bisschen den Witterungen anpassen. Da geht es um Strömung, geht es um Wind. Und vermutlich wollen sie noch heute Abend damit anfangen.
Was ist die technische Herausforderung bei diesem Manöver? Es ist ja ein monströses Element.
Dieses Element ist 73.000 Tonnen schwer, 217 Meter lang, 42 Meter breit. Und die Herausforderung ist es, das Ganze abzusenken und an das Tunnelportal, also an den Tunneleingang, anzudocken. Und das Ganze mit einer Toleranz von 3 Millimetern, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist die große Ingenieurskunst, die so auch noch nicht da gewesen ist.
Und ist das Prinzip, mit dem dann alle Röhren des Tunnels durch den Belt nach und nach konstruiert werden? Und geht das eigentlich ohne die Schifffahrt im Belt zu stören?
Das ist genau das Prinzip, dass die Idee steckt dahinter, dass jedes Tunnelelement genau so abgesenkt wird. Es wird jetzt angefangen, auf dänischer Seite das erste Element abzusenken, dann soll das zweite, das dritte, das vierte auch auf dänischer Seite angedockt werden. Danach soll dann eben auf der deutschen Seite weitergemacht werden und das ist tatsächlich das Prinzip, mit dem die ganzen 18 Kilometer und die 89 Tunnelelemente abgesenkt werden sollen. Und die Schifffahrt wird da nur bedingt beeinträchtigt. Natürlich gibt es da immer wieder Behinderungen, weil natürlich so ein Tunnelelement nicht in den nächsten 10 Minuten abgesenkt werden kann. Das wird dann mindestens immer so 24 bis 30 Stunden dauern. Und dann ist natürlich rundherum um diese Schwimmpontons, die das Ganze absenken, dann eben auch die Schifffahrt etwas beeinträchtigt. Aber ganz große Auswirkungen werden da nicht erwartet.
Wie lange dauert dieser gesamte Bau noch? Wann werden Züge, Autos, Lkw durch den Tunnel fahren und wann werden damit auch Hamburg und Kopenhagen förmlich näher aneinander rücken?
Das ist die total spannende Frage, die so, ich glaube, im letzten Detail noch keiner so richtig beantworten kann. Es war ja mal die Idee und der Plan, 2029 den Tunnel zu eröffnen, samt Hinterlandanbindung und mit allem drum und dran, dass eben Züge und Autos rollen können über die Autobahnen und die Züge eben über die Gleise. Das Ganze ist jetzt schon mal ein bisschen nach hinten korrigiert worden. Jetzt heißt es aktuell nicht vor 2031 wird der Tunnel eröffnet. Aber wenn man so die Stimmen hört, dann ist das auch ein sehr sportlicher Zeitplan. Die Dänen, die sind da sehr zuversichtlich, die bauen ja den Tunnel. Und die sind jetzt am Start und fangen, wie gesagt, heute mit dem ersten Element an und werden dann die weiteren Elemente eben nach und nach absetzen. Das große Fragezeichen ist noch die Hinterlandanbindung auf deutscher Seite. Da geht es eben um die Schienenanbindung, um die Autobahnanbindung ab Fehmarn, über Fehmarn rüber und dann eben auf dem Festland auch weiter. Und da gibt es immer noch so ein paar Einwendungen, da gibt es immer noch ein paar Unklarheiten in einigen Gemeinden, die noch nicht einverstanden sind, dass eben die Schienen auf dieser Strecke laufen, wo sie geplant sind von der Deutschen Bahn. Und ja, das wird noch spannend aus meiner Sicht. Ich begleite das Ganze jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ich bin sehr gespannt, ob das auch 2031 zu halten ist, der Termin.
Philipp Kampke aus dem dänischen Rødbyhavn am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Dienstag. Gleich die Nachrichten.